Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatkorn, deinem Podcast rund um Employer Branding, Recruiting, New Work und HR Startups. Ja, hallihallo und herzlich willkommen beim Saatkorn Podcast. Heute mit Manfred Böcker und Sascha Theissen von Employer Telling. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Vielleicht könnt ihr euch beide nochmal ganz kurz einzeln vorstellen und dann kommen wir auf das zu sprechen, was ihr mit Employer Telling so treibt und macht.
Ja, Manfred Böcker. Ich bin seit Ende der 90er Jahre an der Schnittstelle von Personalarbeit, HR und Kommunikation tätig, war früher Redaktionsleiter beim Karrierenetzwerk eFellowsnet, seit 2004 selbstständig und seit einigen Jahren auch mit meinem geschätzten Partner Sascha Theissen mit Employer Telling unterwegs. Das ist eine Kommunikationsberatung, die sich auf Arbeitgeberkommunikation spezialisiert hat.
Ja, genau. Manfred hat mich ja schon vorgestellt, Sascha Theissen, seit zig Jahrzehnten in der Kommunikation unterwegs, seit knapp 15 Jahren im Bereich von Arbeitsweltthemen unterwegs, habe angefangen, mich damit zu beschäftigen, als ich bei StepStone angefangen habe zu arbeiten. Da war ich 6 Jahre lang beschäftigt, 3 Jahre lang als Pressesprecher, dann als Marketingleiter und habe mich danach selbstständig gemacht und bin seitdem quasi selbstständig im Bereich der Arbeitgeberkommunikation, Arbeitsweltkommunikation unterwegs.
Ja, cool. Also wer regelmäßig und aufmerksam Saatkorn liest im Blog, der ist ja schon oft über euch gestolpert. Also ich habe eben selbst nochmal geschaut. 2017 habt ihr eine sehr, sehr interessante Studie um das Optimierungspotenzial von Stellenanzeigen rausgebracht, haben wir natürlich drüber berichtet. 2018 stand dann die Arbeitgeberkommunikation auf Kununu im Prüfstand. Und die dritte Employer-Telling-Studie, die kam Ende 2019 raus. Auch darüber haben wir auf Saatkorn berichtet. Edition Employer PR. Und dieses ganze PR-Thema, das finde ich ja spannend. Da können wir vielleicht mal direkt einsteigen. Die anderen Themen können wir gleich auch nochmal streifen. Aber glaubt ihr denn, dass gerade jetzt zu Corona-Zeiten diese ganze HR-Kommunikation, das ganze Image-Thema eine besondere Relevanz hat? Man könnte ja auch sagen, ist halt nicht der richtige Zeitpunkt, die Unternehmen haben kein Geld, die gucken ja auf die Liquidität, Recruiting ist gerade auch nicht so en vogue, wenn man sich all die ganzen Studien anschaut. Also warum dann jetzt Kohle ins Image investieren? Wie ist da eure Sicht auf die Dinge?
Es ist ja im Moment so, dass auch wie in vielen Unternehmen, die gerade erkennen müssen, dass der Vertrieb und der Verkauf gerade so ein bisschen hinten ansteht, weil es einfach nicht funktioniert, gerade groß was zu vertreiben und zu verkaufen, stottert bei ganz vielen Arbeitgebern im Moment halt auch so ein bisschen der Recruiting-Motor. Also wenn wir im Februar noch davon gesprochen haben, dass sich Jobbörsen zum Beispiel vor Inseraten von Unternehmen kaum noch retten konnten, war es ja dann so, dass schon einen Monat später dieselben Jobbörsen ihre Mitarbeiter in die Kurzarbeit geschickt haben, weil halt einfach Unternehmen dann auch keine Stellenanzeigen mehr schalten, sondern eher sich Gedanken darüber machen, wie sie ihre bestehenden Mitarbeiter halten können oder im schlimmsten Fall auch abbauen können. Das bedeutet also, wenn man Recruiting als den Sales-Bereich im HR bezeichnen würde, so weitgehend, dann läuft das im Moment nicht. Das heißt, in solchen Zeiten kommt es aus unserer Sicht darauf an, eben im Gespräch zu bleiben. Ne? Denn die Arbeitgeber, die jetzt im Gespräch bleiben, die kommunizieren sich quasi den Hinterkopf von Kandidaten, um die es wahrscheinlich in, sage ich mal, einem Dreivierteljahr auch wieder einen harten Kampf geben wird. Ne? Und darum geht es aus unserer Sicht im Moment, dass man jetzt sich so ins Relevant Set der Kandidaten kommuniziert.
Ja, genau. Wenn ich da ergänzend noch mal ein paar Sätze dazu sagen darf. Also ich glaube, der Image-Faktor, der besteht ja heute einmal aus Pressearbeit nach wie vor, was viele halt nicht auf dem Schirm haben oder aktiv bespielen, aber auch im aktiven Umgang mit Arbeitgeberbewertungsplattformen wie eben Kununu. Und das sollten Unternehmen eigentlich unabhängig davon sehen, wie hoch jetzt gerade ihre Einstellungssäule ist. Weil ich glaube, man streut sich wirklich Sand in die Augen, wenn man sagt, mit Corona sind eigentlich sämtliche Recruiting-Probleme gelöst. Der Markt dreht sich wieder, bald stehen die Bewerber wieder Schlange und wir können uns ganz entspannt zurücklehnen und uns dann die passenden aussuchen. Das würde ja implizieren, dass das ganze Phänomen sozusagen der Hype um den sogenannten Fachkräftemangel, kandidatenorientierte Märkte, dass das ein rein konjunkturelles Phänomen war. Das war es aber sicher nicht. Da gibt es ja tiefe strukturelle Ursachen dafür, wie zum Beispiel einen demografischen Wandel oder andere Faktoren wie Änderungen im Mindset der Bewerbergeneration, die sind jetzt nicht dadurch mit einem Wisch weg, dass jetzt die Wirtschaftsleistung vielleicht um 6% einbricht in diesem Jahr. Also von daher ist Image nach wie vor das Gebot der Stunde und Arbeit am Image, unabhängig davon, ob ich jetzt aktuell besonders viele oder besonders wenige rekrutiere. Hinzu kommt noch ein anderer Faktor. Ich glaube, die Unternehmen müssen sich auch so ein bisschen darüber im Klaren werden, was hat die Corona-Krise eigentlich mit ihrem Arbeitgeber-Image gemacht. Da gibt es eine ganz interessante Entwicklung. Kununu selbst hat ja dazu auch Daten erhoben. Ne? Die meisten Unternehmen sind demzufolge ganz gut aus der Krise herausgegangen. Aber ich glaube, dass man auch im Einzelnen nochmal wird feinjustieren müssen, auch in der Ansprache von Zielgruppen. Weil so Krisen, das kennen wir auch aus dem Jahr 2008, aus dem Lehman Crash zum Beispiel, ändern häufig auch die Prioritätenlisten in den Köpfen der Kandidaten. Also wir glauben zum Beispiel persönlich, dass der Faktor Sicherheit und Beschäftigungssicherheit, langfristige Stabilität in den Beschäftigungsverhältnissen wieder deutlich an Gewicht gewinnen wird gegenüber anderen Faktoren. Das bedeutet zum Beispiel auch, wirklich gute Chancen für Arbeitgeber, die man sonst vielleicht eher in der zweiten oder dritten Reihe sieht, wie Arbeitgeber aus dem öffentlichen Dienst zum Beispiel. Und dann würde ich ganz gerne nochmal zum Thema im Gespräch bleiben, einen Punkt ansprechen, der mir persönlich oder uns persönlich auch ganz wichtig ist. Wir glauben oder wir sind überzeugt, dass die Arbeitgeberkommunikation eigentlich mehr oder minder auf einem Bein geht. Die ist immer noch sehr auf werbliche Verfahren und Methoden konzentriert und in der PR stark ausbaufähig, sieht man am Thema Pressearbeit schon. Da fehlt es auch manchmal einfach an den Strukturen in den Unternehmen. Also ich kann ja, wenn ich mich aktiv als Arbeitgeber in der Presse äußern möchte, brauche ich ein gutes, stabiles Arbeitsverhältnis von HR jetzt ausgedacht mit der Unternehmenskommunikation. Das gibt es in vielen Fällen nicht. Ja. Also auch in größeren Unternehmen, egal wo wir reingucken, dass da tatsächlich jetzt, sprechen wir es mal konkret an, die Employer Branding Verantwortlichen regelmäßig mit den Kommunikatoren in der Unternehmenskommunikation an einem Tisch sitzen, Themenrunden machen, aktive Maßnahmen besprechen. Das ist eher die Ausnahme als die Regel.
Aber hat das vielleicht auch nicht was mit HR selbst zu tun? Also ich sag's mal ganz offen, mir fehlen die großen HR-Vorstände, Charakterköpfe, die den Mund aufmachen und ihre Meinung sagen. Ich will mal als lobendes Beispiel jemanden erwähnen, der natürlich, und das ist klar, wenn man den Mund aufmacht, eckt man auch an, also der nicht überall beliebt ist, aber der gehört, wird und wurde heute in anderer Funktion Thomas Sattelberger. Oder nehmen wir eine Janina Kugel, die das bei Siemens, finde ich, hervorragend gemacht hat. Martin Seiler vielleicht bei der Deutschen Bahn, aber dann hört es auch schon fast auf. Also es gibt ja kaum große HR-Vorstände, Kawa Yonossi nehmen wir noch mit rein, die aber wirklich Agenda-Setting betreiben. Und ich habe das Gefühl, dass die Kommunikationsabteilung oft nur in Anführungsstrichen für den CEO arbeitet und leider die Themen Arbeitgeberattraktivität dort noch zu wenig verankert sind. Also müsste eigentlich HR in die Bresche springen, tut es aber nicht, weil viele HRler, glaube ich, und so ist meine persönliche Erfahrung über die letzten Jahrzehnte hinweg, viel zu sicherheitsorientiert sind und sich auch manchmal gar nicht trauen, sich zu exponieren. Seht ihr das ähnlich?
Also das würde ich eigentlich auch direkt unterstreichen wollen. Also da fehlt es vielleicht HR auch so ein bisschen manchmal am nötigen Selbstbewusstsein und vielleicht auch manchmal so ein bisschen am einer gesunden Portion Narzissmus, sage ich jetzt einfach mal. Also wirklich aus sich rauszugehen und vielleicht auch Themen zu setzen. Also die zwei Namen, die du gerade genannt hast, das sind wirklich auch gute Beispiele. Thomas Sattelberger ist genau der Typ, den ich da gerade versucht habe, so ein bisschen zu umschreiben, der das macht, der auch keine Angst hat davor, mit jungen YouTubern zusammen jetzt einen Podcast voranzutreiben und einfach mal Dinge auszuprobieren, genau das braucht es. Da gibt es auch einen ganz interessanten Fakt aus unserer Employer-PR-Studie. Da haben wir nämlich mal Journalisten gefragt, wie die das eigentlich sehen, wer am ehesten Trends im Umfeld von Employer-PR setzt. Und dann antworten die uns, zu einem weit überwiegenden Teil, also mehr als die Hälfte sagt, dass das Professoren und andere Forscher sind. Dann mehr als ein Viertel sagt, das sind Unternehmens- und Personalberater. Und gerade mal 19% sagen, dass die Themen aus den Personalabteilungen der Unternehmen kommen. Das heißt, das wird auch bei Journalisten so wahrgenommen, genauso wie du das jetzt sagst. Und da lässt HR einfach total viel liegen. Und das ist eigentlich total schade, weil Arbeitsweltthemen werden täglich 8 bis 10 bis 12 Stunden gelebt und die, die eigentlich dieses Thema besetzen können, tun es nicht. Das ist wirklich ein großes, großes Versäumnis.
Was glaubt ihr denn, woran das liegt, dass das so ist?
Also ich glaube, das hat ganz verschiedene Ursachen. Grundsätzlich stimme ich dem zu, es fehlt an emblematischen Persönlichkeiten, die sich exponieren wollen, die mit den Themen rausgehen. Das ist ja jetzt auch kein Zufall, Gero, dass du jetzt den Thomas Sattelberger ausgerechnet nennst, der ist kein Personaler, der ist ja mittlerweile Bundestagsabgeordneter. Janina Kugel ist auch keine Personalerin mehr, die ist, glaube ich, bei Boston Consulting gelandet als Beraterin. Bleibt noch Kawa hin. Ja, genau, der ist mir auch aufgefallen. Ne? Das ist ja, man sieht es ja alleine daran, also wenn man sich fragt, wer findet denn überhaupt in der Öffentlichkeit mit seinen Themen statt, dann hast du in der Regel ja nicht das Problem, dass du sagst, oh, ich muss aus der Vielzahl der Personale, muss ich jetzt ein oder zwei nennen, das fällt mir aber schwer, sondern nenne einfach diejenigen, die dir als erstes einfallen, weil mehr gibt es da auch nicht. Das muss man leider auch so sagen. Das hat ein bisschen was zu tun mit einer, ja, wie soll ich das sagen, einer gewissen Bescheidenheit. Ne? Da ist ja auch super viel drüber diskutiert worden, welche Rolle hat jetzt HR, wie offensiv geht HR mit der eigenen Bedeutung im Unternehmen um, inwieweit ist das eine strategisch wichtige Funktion. Das kann ich eigentlich auch nur mit Ja beantworten. Aber auch, dass das gelebt wird sozusagen, dass man Dinge vielleicht vorantreibt und dann auch als Teil dieses Vorantreibens begreift, man geht offensiv damit um, und zwar nach innen wie nach außen. Also ich glaube, dass was da fehlt in vielen Fällen ist die Struktur, ist die tragfähige Struktur im Unternehmen. Ich habe es eingangs des Interviews ja schon mal gesagt, du kriegst die Themen halt als Personalbereich nicht nach draußen, wenn du kein gutes Arbeitsverhältnis zur Unternehmenskommunikation hast. Weil ich glaube, das bedingt sich auch so ein bisschen gegenseitig. Die HRler wissen natürlich, selbstständig agieren können sie auf dem werblichen Feld. Deswegen ist vielleicht auch das nicht werbliche Feld, also sprich zum Beispiel die Pressearbeit, ein bisschen unbeliebter, weil sie da natürlich mittelbar über die Unternehmenskommunikation darauf einwirken können. Zum Teil liegt das auch an der Unternehmenskommunikation selbst. Also ich persönlich habe auch die Erfahrung gemacht, dass häufig die Unternehmenskommunikation eine selbstständige Kommunikation der Personaler verhindert, ohne aber entsprechende Unterstützungsleistungen zu bieten. Im Grunde genommen liegt es aber auch an den Personalern, weil man kann das natürlich, HR kann das zum einen als interner Kunde einfordern, ne? Also bringt unseren Personalvorstand nach vorne. Oder wie können wir dafür sorgen, dass wir regelmäßig mit unseren Themen in der Presse stattfinden? Und kann natürlich den Unternehmenskommunikatoren umgekehrt auch eine Menge bieten. Weil man muss auch ganz klar sagen, die Unternehmenskommunikatoren haben häufig kein spezielles Netzwerk für Arbeitsweltthemen. Die haben ihre Produkte oder ihre Investor Relations Themen auf dem Schirm, aber weniger das Unternehmen als Arbeitgeber und können da eigentlich dringend Impulse von Personalern gebrauchen. Und ein weiterer Aspekt, der mir wirklich oder uns super wichtig ist, das haben wir auch mit unserer Studie herausgefunden, über 3/4 der Journalisten sagen, unser Interesse an Arbeitsweltthemen ist gestiegen. Wir persönlich haben das über die letzten Jahre auch beobachtet, gerade in den Branchenzeitschriften. Deutschland ist ja ein Land mit einer wahnsinnig breit gefächerten Branchenpresse. Also es gibt zu jedem Wirtschaftssparte gibt es sozusagen ein passendes Branchenmagazin. Und in immer mehr Branchenmagazinen hat sich auch die Berichterstattung über die Unternehmen als Arbeitgeber dahingehend stabilisiert, dass man mittlerweile eigene Redakteure hat, die sich des Themas annehmen. Also wir haben nicht nur die Wirtschafts- und Publikumspresse, die HR-Fachpresse, sondern auch ein Riesenspektrum an Branchenzeitschriften. Und ganz viele Redakteure sagen uns immer wieder, wir suchen händeringend nach Beispielen von Personalern, die aus der Praxis über bestimmte Themen sprechen. Also der Bedarf ist da. Aber ich kann auch, also es ist wirklich so ein bisschen jammern auf hohem Niveau, wenn man aus den Personalbereichen hört, wir kriegen unsere Themen nicht runter. Ich glaube, die bringen die Themen einfach nicht raus. Das ist das Problem. Und angerufen, das weiß ich als PR-Berater, angerufen wird man erst dann, wenn man sehr lange aktiv kommuniziert hat.
Ja. Meine These dazu ist, das ist durchaus mit der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt verbunden. Und Demografieentwicklung ist natürlich schon seit Jahrzehnten bekannt. Ich erinnere mich, wie wir im Jahr 2005 die ersten Analysen bei Bertelsmann gemacht haben. Und dann haben von 2005 bis, ich sag mal, 2015 die nächsten 10 Jahre eigentlich nur HRler darüber geredet. Und ungefähr seit 2015 wird auch den CEOs so langsam klar, dass der Zufluss der neuen Mitarbeiter endlich ist. So, das hat sich nach meinem Dafürhalten in den letzten 3 Jahren nochmal deutlich verschärft. Was ich damit sagen will, ist, die alten Themen, die für HR relevant waren, also im Grunde genommen sicherzustellen, dass die Gehaltsabrechnung vernünftig läuft, die administrativen Prozesse, die arbeitsrechtlichen Prozesse laufen. Das waren nun auch keine Themen, die geeignet sind, PR-technisch nach vorne zu gehen, sondern es ging ja eher darum, den Laden ihnen am Laufen zu halten. Und ich glaube, dass wir inzwischen an einer Neudefinition der HR-Rolle, zumindest wenn wir über die CHRO-Rolle reden, angekommen sind, weil auf einmal getrieben durch die Digitalisierung und die Demografieentwicklung Themen wie Personalentwicklung, Recruiting, Retention eine völlig andere Bedeutung bekommen. Und das sind im Gegensatz zu den eben genannten Themen auch für das Unternehmen existenziell wichtige Themen. Ich will sagen, der Schulterschluss zwischen CEO und CHRO muss eigentlich viel enger sein als in der Vergangenheit, weil die Themen, an denen HR arbeitet, wirklich fundamentale Bedeutung für die Unternehmensstrategie haben. Und wenn man dann mal so guckt, bei welchen Unternehmen ist das der Fall, da fallen mir gar nicht so viele ein, die ganz klar in ihrer Unternehmensstrategie das Thema Mitarbeiterrekrutierung und Mitarbeiterretention ganz vorne auf die Agenda, also ich sag mal in die Top 3 Ziele reinschreiben. Da gehören sie aber meiner Meinung nach hin.
Ja, absolut. Also dem würde ich total zustimmen, weil wenn dieser Schulterschluss dann geschieht, dann ist eigentlich auch die Nähe zur Unternehmenskommunikation automatisch da. Weil wenn du das wirklich, wie du sagst, unter die Top 3 Themen schreibst, dann ist das automatisch ein Thema, wo dann der Leiter Unternehmenskommunikation sagt, okay, wir müssen uns auch mit diesem Thema befassen, weil das für uns ein strategisch wichtiges ist. Und dann ist auch direkt die Nähe HR-Unternehmenskommunikation gegeben, weil oft liegt es auch einfach handwerklich daran, dass die kaum miteinander sprechen und dann natürlich in der Unternehmenskommunikation das Verständnis für HR-Themen fehlt, ne? Und auf HR-Seite oft irgendwie so ein bisschen die Denkweise vorliegt, damit brauche ich gar nicht zur Unternehmenskommunikation gehen, das finden die eh nicht interessant. Und das ist vielleicht durch Nähe wirklich zur Unternehmensleitung, zum CEO, vielleicht auch aufhebbar.
Ich will noch etwas anderes kommen. Also das ist sozusagen jetzt diese ganze PR-Perspektive, die auch stark darauf abzielt, in den Branchenmagazinen stattzufinden. Aber, und da nehmen wir jetzt mal, das gilt für alle drei, die ich eben angesprochen habe, oder für alle vier. Das gilt für einen Sattelberger sowieso, aber für eine Kugel, für einen Seiler und für einen Jonossi und für den letztgenannten ganz besonders. Du musst ja heutzutage auch gar nicht unbedingt immer auf die PR-Abteilung warten. Also wenn ich mir anschaue, was Kawa Jonossi Social-Media-mäßig abzieht, da kann man feststellen, dass der sozusagen vielleicht auch ohne PR, ich weiß jetzt nicht, inwieweit die da zusammenarbeiten, will nur sagen, wenn es einer möchte, kann er ja selber losmarschieren und in den entsprechenden Kanälen kommunizieren. Was mich da interessieren würde, aus eurer professionellen Sicht, spielt denn diese ganze Social-Media-Thematik aus eurer Sicht eine Rolle fürs Agenda-Setting oder eigentlich nicht? Und nach wie vor müsste man jetzt bei HR über das Personalmagazin oder die Personalwirtschaft sprechen.
Nee, da kann man durchaus größer denken. Also klar, Social Media spielt immer eine Rolle, um wenn es darum geht, eine Personal Brand aufzubauen. Und das ist ja bei den genannten Personen absolut gelungen. Das sind Personal Brands im HR-Bereich. Und dafür sind natürlich so Social Media Kanäle total wichtig. Ich würde aber nicht glauben, dass einer von denen einfach losgaloppiert und einfach mal guckt, was er bei Twitter oder Facebook raushauen kann. Auch da ist hundertprozentig eine Abstimmung mit der Unternehmenskommunikation gegeben. Das kann ich mir nicht anders vorstellen bei so einem großen Unternehmen.
Ja, wobei ich mich dann immer frage, Stichwort Geschwindigkeit, diese Abstimmungsschleifen sind ja teilweise endlos und das Problem ist, wenn man es abstimmt, dann lesen sich viele Statements auch genauso, wie man sich's vorstellt, wenn eine Kommunikationsabteilung sagt, das müssen wir aber so und so formulieren, mich total ohne Ecken und Kanten langweilig.
Aber das ist auch... Ja, aber ich glaube auch nicht, dass das die Abstimmung ist, die da passiert, auch nicht die Abstimmung, die ich meine. Ich glaube, da einigt man sich auf eine grobe Richtung, auf eine grobe Kommunikationsstoßrichtung. Ja, also was und in dieser Stoßrichtung darf dann ein Personaler, der da nach außen tritt, dann kommunizieren. Aber es ist sicherlich nicht so, dass die einfach mal loskommunizieren und dann gucken wir mal, was passiert, sondern die wissen schon, was die Botschaften sind und im Rahmen dieser Botschaften kommunizieren die dann. So gut, denke ich, dass das abgestimmt wird. Dass da jetzt nicht jeder Tweet und jeder Facebook-Beitrag von der Unternehmenskommunikation abgenommen wird, das glaube ich auch nicht, weil so funktioniert Social Media
ja nicht. Ja, genau. Also man muss auch ganz klar sagen, Gero, also ich glaube, auch ein Carver Junosi, vielleicht spielt ja seine Social Media Kanäle, glaube ich, weitgehend selbstständig, das kann sein, aber der ist ja auch im Handelsblatt unterwegs, in der süddeutschen regionalen Presse. Auch der wird an der Unternehmenskommunikation nicht vorbeikommen. Also das ist dieses Modell, das hat mal existiert vor vielen, vielen Monden, um es mal so zu sagen, gab es mal den ein oder anderen Kommunikatoren in der Personalabteilung, der tatsächlich selbstständig Pressearbeit betrieben hat, aber das Modell ist tot. Das gibt es meines Wissens nirgendwo. In der Regel läuft das immer so, und da setzen sich, wenn es richtig gut läuft, setzt sich eine junge motivierte Employer Branding Verantwortliche mit einem jungen motivierten oder alten motivierten Unternehmenssprecher Personal zusammen und die hacken dann zusammen was aus, ziehen das gemeinsam durch und profitieren von gemeinsamen Erfolgen und sehen das auch als Joint Venture, gucken sich dabei nicht gegenseitig beim Scheitern zu, sondern hoffen dann immer, dass der eine den anderen voranbringt und erzielen dann beiderseitig ihre Punkte.
Ja. Ich hoffe nur, also gendermäßig müssen wir jetzt vorsichtig sein. Das könnte ja ein ehrgeiziger Referent mit einer spannenden Personalvorständin sein.
Ne? Das unbedingt, ist zum klar. Beispiel ja. Direkt klar. Rein hier. Ja, unbedingt.
Ich finde es im Schlechten, zu gendern, da sind sämtliche Kombinationen möglich. Natürlich haben wir da auch mit männlichen und weiblichen Akteuren zu tun, mit andersgeschlechtlichen Akteuren. Aber ich glaube, das ist, deswegen muss ich ja nochmal drauf zu sprechen kommen, das Grundproblem ist die Struktur in der Zusammenarbeit. Und damit das klappen kann, müsste HR aber auch erstmal erkennen, ich kann ja auf Social-Media-Kanälen was machen, ich kann werblich was machen, aber ich muss mir darüber im Klaren sein, ich schöpfe damit immer nur 50% des Kommunikationspotenzials aus. Also ich muss es wenigstens mal versuchen oder in den Scope kriegen, dass ich da ganz viele Dinge auch noch machen kann, jenseits von klassischer Personalwerbung. Weil man muss auch, du hast ja am Anfang, du hast ja vor kurzem Gero mal gesagt, was ist mit Social Media eigentlich? Man muss ganz klar sagen, es gibt, auch wenn das Thema Pressearbeit so ein bisschen altbacken klingt, aber das ist ja in einen breiteren Kontext eingebunden. Dieser breitere Kontext ist jetzt aus medientheoretischer Sicht sind die Earned Media, also die Fremdmedien, die ich gewinnen kann, die ich aber nicht für eine Kommunikation bezahlen kann. Ja. Dazu gehört die Presse, Dazu gehört halt auch Social Media. Also wenn ich mir jetzt einen Influencer kaufe, dann hat das eigentlich mit irgendeinem Media nichts mehr zu tun. Dann ist das ganz normales Paid Media. Und dazu gehört natürlich auch das Thema Arbeitgeberbewertung. Und wenn ich es ganz, ganz weitherzig fasse, sozusagen den Media-Begriff, gehört letztlich auch Google dazu. Also weil ich kann jetzt natürlich, ich kann Ad schalten, dann bin ich wieder in diesem ganz normalen Paid-Media-Verfahren. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, tauchen meine Jobs bei Google for Jobs zum Beispiel angemessen auf, dann hat das auch eher was dazu, damit zu tun, lasse ich mich auf die Spielregeln des Mediums Google ein und sorge ich dafür, dass ich meine Stellenangebote zum Beispiel gemäß dieser Spielregeln formuliere und technisch abwickle. Ja. Also das ist ein Riesenfeld. Und ich glaube, gerade bei dem Thema Arbeitgeberbewertungen gibt es da noch ganz viel zu tun. Du hattest ja unsere ältere Kundenstudie schon zitiert. Also da sehen wir halt auch ganz klar, die großen Unternehmen schalten vielleicht noch ein Porträt. Ne? Das kommt häufiger mal vor. Es sind ja auch eine Menge Unternehmen, die da mittlerweile ein Porträt geschaltet haben. Das ist auch nicht falsch. Aber trotzdem ist das Thema Arbeitgeberbewertung da noch nicht mit erledigt, weil ich kann ja viel, viel mehr da machen. Ich kann das als aktive Dialogplattform nutzen. Ich kann die Bewertungen kann ich aktiv und neutral fördern. Ich kann das regelmäßig zum Benchmarking, zur Auswertung benutzen und so weiter und so weiter. Das heißt, auch da stehen wir, glaube ich, noch, obwohl es schon so lange Employer Branding gibt und so lange auch moderne digitale Recruiting-Strategien, da stehen wir im Moment noch am Anfang. Also das muss ich einfach so sagen. Ich finde nicht, dass wir da die Praxis schon erschöpfend sozusagen ausgeleuchtet haben, geschweige denn auf den Weg gebracht haben. Da die gute Nachricht ist auf der anderen Seite, da gibt es extremes Potenzial für ganz viele Unternehmen. Also nicht nur für die Pressearbeit, sondern auch für den aktiven Umgang mit den von mir gerade erwähnten Faktoren.
Ja, absolut. Vielleicht als Hinweis an die Hörerinnen und Hörer, die erwähnten Studien, die verlinke ich natürlich in den Shownotes, so dass ihr da auch an das Wissen von Manfred und Sascha von Employer Telling rankommen könnt. Und eben bei der Mediadiskussion Earn-Taste erwähnt, Paid auch. Und das hat ja dann auch viel mit Social zu tun, spielt ja auch eine große Rolle, also Blogs und dergleichen. Und da finde ich, ähnlich wie bei dem Kununu-Thema, da ist so ein unglaublicher Nachholbedarf. Aber ich rede jetzt nicht von einem Blog, wo irgendein Prakti mal was schreibt, 6 Wochen lang, sondern wo vielleicht ein HR-Vorstand sich Themen zur Brust nimmt. Ne? Also wirklich gut gemacht. Auch das ist ja totale Mangelware. Auch da wird echt nicht ausgeschöpft, was da ist. Und ich glaube, man muss halt alle drei Themen bespielen. Und
absolut, weil dazu gehört aber auch, dass ich dann weiß, okay, ich muss mir diese Zeit zum Beispiel für einen Blog freischaufeln und auch frei halten. Weil ein Blog ist eben nicht mal eben was runterschreiben. Das weißt du, Gero, am allerbesten, ne? Sondern es ist einfach, sich Zeit nehmen für Themen, die aufzubereiten und die darzulegen. Und ein Blog ist erst dann gut, wenn er von einer Person auch tatsächlich selbst geschrieben ist. Ne? Es bringt nichts, wenn sich ein Personalvorstand ein paar gute Gedanken macht, schickt 2 Bullet Points in die Unternehmenskommunikation und die bügeln es dann glatt. Das ist eben auch keine Personal Brand, die dann entsteht. Ne? Also das heißt, ich muss erkennen, okay, es ist wichtig, nach außen zu treten. Und ich muss auch erkennen, mein Thema ist wichtig genug, dass ich mir die Zeit und die Ressourcen für so einen Blog nehme. Und ich glaube, daran scheitert das oft schon.
Ja, das glaube ich auch. Also da wird einfach nur nicht die Relevanz der Themen breitflächig erkannt. Wir sind schon fast am Ende angekommen. Das finde ich irre. Die Zeit ist unglaublich schnell rumgegangen jetzt heute. Aber was mich natürlich noch interessiert ist, habt ihr eine neue Studie in Mache? Was sind die nächsten Schritte bei euch?
In der Tat, wir haben eine Studie in Mache, deswegen haben wir ganz kurzes Schweigen, weil wir jetzt wahrscheinlich beide überlegt haben, können wir das schon erzählen?
Na klar.
Können wir natürlich, wir sind ja unter uns. Wir haben gerade eine Studie in Mache, da geht es tatsächlich gemeinsam mit professionellen Experten für Bilderwelten in Arbeitgeberkommunikation darum, wie wird eigentlich Arbeitgeberkommunikation visualisiert. Wir sind ja eigentlich Kommunikatoren, die sehr viel mit Sprache bis jetzt auch befasst haben und da betreten wir mal so ein neues Feld. Wir können aber noch nicht sagen, wann die rauskommt, weil.
Aber ich kann direkt sagen, das Thema interessiert mich total. Da möchte ich irgendwie mit euch drüber sprechen. Ich merke das auch als Blogger. Ich muss vielleicht auch sagen, ich selber betreibe ja eigentlich gar keinen Blog mehr, sondern eher ein Magazin, was so abbildet. Ich schreibe ja selber wenig eigene Meinung, sondern sozusagen lasse ja eher die Akteure der HR-Szene zu Wort kommen auf meinen Plattformen. Und was mir da auffällt, ist, langsam haben sie immer mehr zu erzählen. Die Bilder sind so grottig und wenn man über Owned Media nachdenkt, dann sind diese Bildwelten fundamental wichtig.
Ne? Ja, ja, genau. Das müssen wir nochmal, ich meine, wieso sind wir auf das Thema Bild gekommen? Der Sascha und ich, wir kommen ja eigentlich als Employer Telling über die Kritik an der mangelnden Differenzierung in der Arbeitgeberkommunikation.
Ja.
So, wir haben uns bislang immer auf Text kapriziert. Du hast ja die Stellenanzeigenstudie da schon genannt und da einfach festgestellt, gleiches Wording, austauschbare Mitarbeiterstatements oder auch Copy-and-Paste-Antworten bei den Arbeitgeberstatements auf Kununu. Es geht immer um mangelnde Differenzierung. Und wir haben auch immer natürlich gesehen, da sind Bilder drin, die sind total austauschbar. Das ist halt, du kannst irgendwie das Logo austauschen vom Unternehmen oder du kannst sogar die Branche wechseln, die gleichen Bilder von glücklichen Kühen, nicht falsch verstehen, sind auf allen Arbeitgeberkanälen präsent sozusagen. Aber wir haben immer so ein diffuses Gefühl und auch letztlich wenig handwerkliche Kriterien an der Hand. Wie macht man es eigentlich besser oder wie sieht denn ein gutes Bild in diesem Kontext aus? Und wir arbeiten jetzt seit ein paar Monaten mit einem fantastischen Fotografen-Duo zusammen, das sehr viel Kompetenz bei diesem Thema mitbringt. Und das wird sozusagen nochmal der geballte Blick, Text und Bild auf die Differenzierung.
Ja, Sascha und Manfred, da freuen wir uns, denke ich, alle drauf. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für dieses spannende Gespräch. Die Studien sind verlinkt in den Shownotes und ich bin mir sicher, von Employer Telling werden wir noch ganz viel hören. Euch wünsche ich jetzt einfach noch eine schöne Restwoche und einen schönen Sommer. Bis bald.
Ciao. Das wünsche ich dir auch. Zuhörer und Zuhörerinnen. Bis dann.
Bis dahin. Vielen Dank.